Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören nach dem Evangelium von Lukas. Und wir hören hinein in ein Gespräch, das die Pharisäer, Jesus und die Jünger führen. Lukas 17, die Verse 20 bis 30. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, sieh hier oder sieh dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu seinen Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und man wird zu euch sagen, sieh dort oder sieh hier, geht nicht hin, folgt auch nicht. Denn wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen unter dem Himmel, so wird der Menschensohn sein an seinem Tag. Vorher aber muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbar wird. Danke, Herr, dass du da bist, dass du uns kennst und dass du weißt, was wir jetzt nötig haben. Rede du und lass uns recht hören. Amen. Gottes Königsreich und Jesu Wiederkunft. Das sind Themen, die holen uns alle Jahre wieder ein, wenn es schneller finster wird, wenn es dunkler wird. Dann tauchen so im Kirchenjahr diese Themen wieder auf. Und nicht jeder hat sie gern. Und es ist nicht immer leichte Kost. Und man kann große Theorien, große theologische Gedanken darum machen. Wir wollen heute Morgen nicht theoretisieren. Wir wollen versuchen hinzuhören, hineinzutauchen, was Jesus sagen will. Zunächst einmal wird Jesus gefragt von den Pharisäern, von den Frommen seiner Tage, von denen, die es ernst meinen, die Gott gefallen wollen, die alles richtig machen wollen und die auch unglaublich viel wissen. Und sie greifen ein theologisches Kernthema heraus. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes. Und sie stellen Jesus die Frage, wann? Wann kommt's? Und das ist etwas, was die Frommen damals und heute bewegt. Denn da gibt es so verschiedene Aspekte. Da ist es zum einen klar, das Reich Gottes ist immer da, ist überall. Nichts ist dem Zugriff Gottes entzogen. Er hat Himmel und Erde gemacht. Er ist, so hat das Israel in ihren Gottesdiensten, in ihrem Glaubensbekenntnis, höre Israel, immer wieder bezeugt. Es gibt nur den einen. Und trotzdem ist auch der andere Aspekt, das sind die Reden der Propheten, dass da wieder einer kommt, der anknüpft an diese politische Hochzeit, an das Königshaus Davids, dass da wieder so einer kommt. Und die Menschen in Israel sehnen sich danach, in ihrer Erbärmlichkeit, in ihrer politischen Bedeutungslosigkeit. Wann kommt's wieder? Und dann auch die Reden der Propheten im Hinterkopf. Da wird es den Tag geben, wo Gott seine Herrschaft antritt, wo niemand ihm widerstehen kann. Keine Syrer, keine Römer, niemand. Wo Gott, der Gott Israels, Herr ist, sodass alle das sehen können. Jesus, Rabbi, wann? Und das ist nicht nur ein Thema, das für die Pharisäer von Bedeutung ist. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, das ist das Kernthema der Verkündigung Jesu. So hat Johannes der Täufer angefangen mit seiner Verkündigung, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes ist nahe herbeigekommen. Und als Jesus das hört, dass Johannes im Knast verwahrt ist, tritt Jesus auf, so schreibt uns das Matthäus in Kapitel 4, und beginnt genau so, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und dann führt das Jesus in vielen seiner Reden aus. Viele Gleichnisse gibt es zum Reich Gottes, wo Jesus das deutlich macht. Mit dem Reich Gottes verhält es sich wie diesem Sämann, der den Samen sät auf dieses vierfache Ackerfeld. Wie das Senfkorn, das ganz klein ist und zu einem großen Baum wächst. So ist das Reich Gottes. Wie der Schatz im Acker, wie die Perle. Damit macht Jesus deutlich verschiedene Aspekte vom Reich Gottes. Wenn wir nachher Abendmahl feiern, Jesus sagt seinen Jüngern, als sie das Abendmahl feiern, kurz bevor sie dann rausgehen in den Garten Gethsemane, dann sagt er, ich werde es erst wieder im Himmelreich trinken. Und das bleibt das Thema bis zum Schluss. Lukas schreibt in Apostelgeschichte, als der Auferstandene noch 40 Tage mit seinen Jüngern zusammen ist, er erklärte ihnen das Reich Gottes. Treibt uns diese Frage um? Wie ist das mit dem Reich Gottes? Jesus, lass uns das verstehen lernen. Und was Jesus den Pharisäern sagt, die Antwort, die er sagt, gibt, ist, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man kann nicht sagen, sieh hier oder siehe dort. Was will er uns damit sagen? Was will er den Pharisäern damit sagen? Vielleicht will er ihnen sagen, das Reich Gottes ist keine theologische, abstrakte Größe. Das Reich Gottes ist nichts, was euch dazu gegeben ist, dass ihr theologische Konstruktionen erstellen könnt. Nicht, dass es der eine besser weiß wie der andere. Wie es wirklich ist und wie es abläuft und was so alles nacheinander kommt. Nein, Jesus sagt, das Reich Gottes ist für euch nicht verfügbar. Und dann schließt er diese Frage und beziehungsweise seine Antwort ab mit der Bemerkung, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und damit lädt er sie ein und sagt, hört auf, theologische Konzepte zu entwickeln. Lasst euch zeigen, ich bin da. Und mit mir ist Gott da. Und dort, wo Gott ist, ist sein Reich, ist seine Herrschaft. Und ihr braucht kein Konzept. Ihr habt das Reich Gottes mitten unter euch. Das ist die Einladung. Die Einladung an die frommen Israels, an den Messias zu glauben. Sich ihm anzuvertrauen und zu entdecken, wichtiger als ein vernünftiges Konzept vom Reich Gottes ist die Teilhabe. Ist das Dabeisein? Ist das Dazugehören? Dazu lädt Jesus ein. Das Reich Gottes ist da. Mit mir ist Reich Gottes da. Ihr seid eingeladen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Wohl dem, den diese Frage umtreibt, wie ist das mit dem Reich Gottes? Der das nicht ganz unten auf der Liste hat, wenn alles Wichtige abgearbeitet ist, sondern oben. Und dann zu entdecken, es geht darum, letztlich geht es darum, dabei zu sein. Drin zu sein im Reich Gottes. Einladung auch an alle Frommen heute Morgen, auch an die, die schon alles verstanden haben, auch an die, die wissen, wie es funktioniert. Einladung, Jesus ist da und er ist der Zugang. Er ist die Person, wenn man mit ihr in Verbindung steht, ist man dabei. Und dann kann man manche offenen Fragen locker aushalten, egal wie es kommt. Ich weiß, ich bin dabei. Dieses Gespräch mit den Pharisäern nutzt Jesus und es ist interessant, das kann man in den Evangelien beobachten, wenn Jesus von seiner Wiederkunft redet, dann ist in der Regel ausdrücklich dabei, er redet mit seinen Jüngern. Die, die Jesus nachfolgen, wissen mehr. Die hat Jesus informiert. Und jetzt redet Jesus mit den Jüngern. Lukas schreibt, er sprach aber zu seinen Jüngern. Es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und man wird zu euch sagen, seht dort oder seht hier, geht nicht hin, folgt auch nicht. Denn wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Vorher aber muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Jesus sagt seinen Jüngern, sagt seinen Nachfolgern, die Zeit, die euch bevorsteht, ist kein easy going. Es stehen für euch herausfordernde Zeiten an. Und ihr werdet euch danach sehnen, dass der verheißene Messias wiederkommt. Und euer Sehnen wird nicht so erfüllt werden, wie ihr es euch herbeiwünscht. Erinnern wir uns, Menschen im Dritten Reich im Konzentrationslager. Gott, wenn es dich gibt, dann musst du doch jetzt etwas tun. Und solche Situationen gab es ja nicht nur im Konzentrationslager, wir kennen die ganz persönlich. Gott, du siehst doch, wie bescheuert es mir jetzt gerade geht, in welchem Dilemma ich gerade stecke. Gott, wenn es dich gibt, dann komm jetzt, dann tu was. Und all das, was wir uns ausmalen, all das, was wir uns erträumen, kommt so häufig nicht. Jesus sagt seinen Jüngern, es stehen euch harte Zeiten bevor. Und ich merke manchmal, ich habe das schon oft gelesen, und ihr vermutlich auch. Warum eigentlich wundern wir uns so sehr? Warum beschäftigt uns das so, wenn wir heute in den Nachrichten hören, Energiepreise gehen hoch, unser Lebensstandard sinkt, es wird schwieriger, nichts Neues. Und zwar nur nicht klar, dass wir in einer Ausnahmeblase gelebt haben. Jesus hat gesagt, das wird der Normalfall sein, das hat er seinen Jüngern gesagt. Und wir haben uns so schnell daran gewöhnt, bei uns ist alles locker. Perspektiven, toll. Und jetzt haben wir Probleme, wo wir Anteil bekommen am Normalfall. Einfach mal hören, Jesus ist nicht überrascht. Jesus würde uns sagen, guckt, ich habe es euch doch gesagt. Ich habe es euch gesagt. Und Jesus sagt nicht nur, seinen Nachfolgern wird es schwierig, sie werden schwierige Herausforderungen haben. Er sagt zum Schluss auch noch, dieser Tag, an dem ich wiederkomme, braucht euch gar keine Sorgen zu machen, dass ihr den verpasst. Der wird so erkennbar sein, wie wenn es bei Nacht blitzt. Sieht jeder. Braucht man keine Geheimnisse, keine besonderen Konstruktionen machen. Wenn Jesus wiederkommt, für alle erkennbar. Eindeutig. Aber Jesus sagt, ich werde vorher leiden müssen. Eure Ideen, dass wir jetzt nach Jerusalem gehen und dann das Königreich proklamieren, ist nicht Gottes Plan. Und die Jünger sind in dieser Spannung bis hinein, bis zur Himmelfahrt hin, wo sie dann Jesus fragen, kommt's jetzt? Und Jesus muss ihnen nochmal sagen, nicht wir machen den Kalender. Die Termine hat der Vater in seiner Hand. Und dann greift Jesus auf zwei Begebenheiten zurück, die in der Tora stehen. Zwei Geschichten, die wir kennen, an denen macht Jesus das deutlich, was er meint. Er sagt, und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird. Diese Geschichten, an die Jesus hier erinnert, sind nicht einfach Material für Kindergottesdienst, das auch. Und es ist gut, dass unsere Kinder das schon von klein auf hören. Aber es sind Geschichten, die wir hören sollten. Und das Erste, was mich erstaunt, wenn ich das lese, Jesus kennt sein erstes Buch Mose. Und er nimmt das ernst. Er sagt, es wird sein, wie das damals war in den Tagen Noahs. Als Naturwissenschaftler fordert mich das heraus, weil ich weiß, wie schnell wir heute dabei sind zu sagen, naja, so kann es ja niemals gewesen sein. Da gab es vielleicht mal da unten irgendwo eine lokale Überschwemmung, die dann in den Nachrichten kam und so. Und Jesus sagt, es wird sein, wie in den Tagen Noahs da war, ist ein globales Gericht Gottes über die Welt ergangen. Und die Menschen hatten ihre eigene Tagesordnung. Versteht ihr, wenn ihr diese Geschichte noch mal vor euren Augen ablaufen lasst, das war ja nicht so, dass Gott zu Noah gesagt hätte, du, ich habe dir hier einen Bausatz, bastel dir mal die Arche, kurz hier ist der Bauplan, mach das so und nach 14 Tagen steht die da. Vermutlich hat das ja Jahre gedauert, bis der Kasten stand. Und keiner, weder Noah noch sonst irgendjemand, wusste, was das denn wirklich soll. Außer, dass Noah gehört hatte, dass Gott sagt, mach das, denn ich will viel Wasser schicken, aber es war nirgendwo was zu sehen. Und all diese Jahre, als die Leute bemerkt haben, da ist so irgendein Verrückter, der läuft da mit der Axt im Wald rum, der macht Balken, der schneidet Bretter und macht da so ein unglaubliches Ungetüm, stellt er da in die Landschaft. Was glaubt ihr, was heute los wäre, wenn das irgendwo jemand hier am Hörnle oder so eine Kiste hinstellen würde? Die Leute haben das gesehen. Und das steht dort nicht in dem Bericht, den wir haben. Aber ich vermute, Noah hat ihnen durchaus auch was erzählt. Und wir haben in der jüdischen Literatur durchaus auch Überlieferungen, dass Noah hier sehr aktiv war, auch unter seinen Zeitgenossen. Aber die Bibel hält sich da sehr zurück. Aber die Leute haben das gesehen und hatten ihre eigene Tagesordnung. Und dann, nach langer Zeit, gab es noch manche andere verwunderliche Dinge. Da kamen all die Tiere an und gingen in den Kasten rein. Dann am Ende geht Noah mit seiner Familie rein und die Tür ist zu. Und im ersten Buch Mose steht, und alles, was auf der Erde gelebt hat, alles in dem Odem war, starb. Gericht Gottes, global. Und die Menschen haben ihre eigene Tagesordnung. Wie ist das bei mir heute? Bestimmt mein Denken, meine Tagesordnung, meine Prioritäten. Sind Sie von den Nachrichten bestimmt, von dem, was in der Zeitung steht, von dem, was in der Welt so geht? Oder habe ich ein Sensorium dafür, dass es um den Tag Gottes geht? Dass Gott seine Herrschaft antritt? Und dass es für mich darauf ankommt, neben all den Dingen, die hier auf der Erde abgehen, auf ihn zu hören, sein Wort ernst zu nehmen. Und so ähnlich ist es bei dieser zweiten Begebenheit, an die Jesus erinnert in Sodom. Lot, der Neffe Abrahams, hatte dort sein Häuschen gebaut. Und dann kommen die beiden Engel und sagen ihm: Du Lot, nimm alle, die zu dir gehören, und schick sie raus. Hier, in diesem Ort, jetzt haben wir ein lokales Ereignis dort am Salzmeer, in der Jordanebene. Hier wird alles kaputt gehen. Und dann steht dort, lest das nochmal nach, wenn ihr die Geschichte nur noch so vom Hörensagen kennt. Dann lässt Lot seine Schwiegersöhne alarmieren und sagt: Geht, geht, dieser Ort wird vernichtet. Und die haben ihre eigene Tagesordnung. Die müssen noch ihre Geschäfte fertig machen und bleiben da. Und so gehen am nächsten Tag in aller Frühe, bevor die Sonne aufgeht, nur Lot, seine Frau und seine beiden Töchter aus Sodom heraus. Und Jesus sagt, und als sie draußen waren, ließ der Herr Schwefel und Feuer vom Himmel fallen und alles kaputt. Und dann sagt Jesus, schließt das ab, indem er sagt, ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird. Alle könnten es wissen. Alle könnten informiert sein. Und die Frage ist, was bestimmt mein Denken? Was hat Priorität für mich? Was bestimmt meine Tagesordnung? Ich kann mich einfach an dem orientieren, was alle machen. Und die beiden Ereignisse, an die Jesus erinnert, zeigen, was dabei rauskommt. Untergang. Vernichtung. Aber das sind ja keine Erzählungen, keine Erinnerungen, die trübsinnig machen sollen. Denn in beiden Geschichten erinnert uns Jesus daran, Lot und Noah wurden auf wunderbare Weise gerettet, sind dem Gericht entgangen durch Gottes Rettung. Das ist die Chance. Das ist die Chance, wenn wir uns entscheiden, auf ihn zu hören. Den Tag Jesu, den Tag des Menschensohns ernst zu nehmen, uns darauf einzurichten. Versteht mich nicht falsch, das heißt nicht, dass wir all das Programm, das heute auf der Welt angesagt ist, dass wir das ausblenden. Das heißt es nicht. Jesus hat sich sehr wohl um die Probleme seiner Tage, der Menschen um ihn herum gekümmert. Aber er hatte seine Priorität. Und das ist die Frage an mich heute Morgen. Ob ich mich den Sorgen unserer Zeitgenossen hingebe und mein Denken von daher bestimmen lasse. Oder ob ich hinhöre auf das, was uns Gott in seinem ganzen Wort von vorne bis hinten immer wieder sagen lässt. Ich bin der Herr. Und ich setze den Schlusspunkt. Und ich komme wieder. Und mein Wiederkommen wird wie damals bei Noah und bei Lot Gericht bedeuten. Für die, die sich ganz normal verhalten haben und nicht nach Gott gefragt haben, wird es der Untergang sein. Aber die anderen, die auf Jesus hören, die nach seinem Wort tun und leben, die rettet er. Um uns daran zu erinnern, um uns daran zu freuen und diese Hoffnung, diese Perspektive auf diesen Tag im Fokus zu behalten, auch deshalb feiern wir nachher Abendmahl. Amen.